Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigtext, er steht in Lukas 22, Vers 31 bis 38. Und der Vers 38 ist leider ein bisschen unter den Kasten gerutscht. Das heißt, den werde ich euch vorlesen und ihr müsst euch dann später daran erinnern. Wo steht er denn hier? Ich brauche doch meine Bibel. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen: Als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen: Nichts. Nun sprach er zu ihnen: Aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Und jetzt Vers 38. Sie sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Heute kommen wir wieder an eine sehr, sehr interessante Stelle. Eine fast unglaublich klingende Aussage Jesu. Die Jünger sollen sich Waffen kaufen. Heute würde Jesus sagen: Besorgt euch vielleicht eine Pistole oder irgendwo sowas. Und wisst ihr was, das ist die letzte Anweisung, die Jesus ihnen gibt, bevor er in den Garten Gethsemane geht. Es ist die letzte Anweisung in diesem letzten Gespräch mit seinen 12 Jüngern, in der Nacht, wo er gefangen genommen und verurteilt werden wird. Das ist die letzte Anweisung Jesu. Verkaufe deinen Mantel und kauf dir ein Schwert. Bekommt Jesus jetzt doch Panik? Nein, es ist ja schon deutlich geworden. Jesus weiß, was geschehen wird. Er geht ganz bewusst diesen Weg. Und er will seine Jünger darauf vorbereiten. Und darum feiert er mit ihnen nochmal das Passamahl. Und darum hat er mit ihnen sogar jetzt das Abendmahl gefeiert. Und jetzt am Ende dieses Abends, am Ende dieses Passamahls, als letztes vor seiner Gefangennahme, da bereitet er die Jünger nochmal auf den Dienst vor, der auf sie zukommen wird. Das hatten wir das letzte Mal, wo Jesus ihnen deutlich gemacht hat: Ihr müsst leiten, aber durchdienen. Und er bereitet sie auf den Kampf vor, der vor ihnen liegt. Und das kommt heute dran. Das Thema lautet: 12 Jünger, 2 Schwerter und ein außergewöhnlicher Kampf. Und dieser Kampf ist außergewöhnlich, weil dieser Kampf nicht von anderen Menschen ausgeht, nicht nur zwischen Menschen gefochten wird, sondern dieser Kampf geht vom Teufel aus. Menschen spielen eine Rolle, natürlich, aber Jesus sagt zum Simon, Petrus, aber nicht nur zu ihm, sondern zu allen: Der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Wir haben es heute in der Lesung gehört, wie Paulus an die Epheser schreibt, ja, dass sie die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Da geht es auch um Waffen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewalttätigen. Die Rede ist hier von den teuflischen Mächten. Dieser außergewöhnliche Kampf, den wir zu kämpfen haben, der hat zwei Schlachtfelder. Eins ist in uns drin und das andere ist draußen. Ja, ein Schlachtfeld, das sind die inneren Kämpfe, die wir zu bestehen, zu kämpfen haben. Das andere sind die äußeren, wo wir wirklich mit anderen dann zu tun bekommen. Und beide haben natürlich miteinander zu tun, aber wir wollen sie nacheinander betrachten. Und dieser innere Kampf, um den soll es zuerst gehen, denn der wird besonders beim Petrus deutlich. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Schon die Anrede hier, Simon, ist von Bedeutung. Alle werden angegriffen, ja, euch zu sieben. Alle Jünger müssen damit rechnen, sogar ihr Anführer, sogar der Wortführer, sogar Petrus. Und wenn Jesus jetzt ihn eben nicht Petrus nennt, sondern Simon nennt, wie er es eigentlich nicht mehr getan hat, seitdem er ihm seinen neuen Namen gegeben hat, dann steckt da drin schon eine Warnung, ein Tadel. Petrus, einer der Wortführer, wahrscheinlich auch einer der Wortführer an dem Streit darum, wer der Größte unter ihnen ist, der ja kurz davor war. Er war ein Anführer unter ihnen und sollte er nicht die erste Position beanspruchen im Reich Gottes von den Jüngern. Ihnen sagt Jesus, Simon, Simon, und er warnt ihn damit davor, in alte Gewohnheiten zurückzufallen. Ja, Petrus, werde nicht wieder zum Simon. Verlass dich nicht auf dein Fleisch, verlass dich nicht auf dich selbst. Versuch nicht groß zu sein im Reich Gottes mit deinen menschlichen Methoden, aus deiner eigenen Kraft. Und hier geht es eben um diesen inneren Kampf. Dass wir nicht auf Gott, sondern auf Menschen, dass wir auf uns selbst vertrauen. Dass wir nicht Gott fürchten, sondern dass wir die Menschen fürchten. Und beide Aspekte dieses inneren Kampfes, die werden bei Petrus deutlich. Dieses, dass er auf sein eigenes Fleisch, auf sich selbst vertraut, auf seine eigene Kraft, das wird hier deutlich. Und kurze Zeit später die Furcht, dass die Furcht vor den Menschen größer ist als die Furcht vor Gott, als er Jesus verleugnet. Jesus sagt, der Teufel will euch sieben wie den Weizen. Was ist, wenn man Weizen siebt? Da wird der Weizen getrennt von letzten Verunreinigungen, von der Spreu. Da wird der Weizen hin und her geschüttelt. Und das ist es, was Jesus sagt. Der Satan wird Petrus und alle anderen Jünger hin und her schütteln, hart rannehmen. Er wird sie versuchen, von Jesus wegzureißen. Und er wird sie genau dort angreifen und genau dann angreifen, wo und wann sie verletzbar sind. Wo ihre Schwächen liegen, wo sie unter Druck stehen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Der Satan greift uns an. Nicht dort, wo wir unsere Stärken haben. Nicht dann, wenn wir feststehen, sondern genau dort, wo wir unsere Schwächen haben. Der Satan ist nicht dumm. Der Satan ist die zweitintelligenteste Macht überhaupt, die es gibt. Und der Satan greift uns an unseren schwächsten Stellen an, zu der Zeit, wo wir wirklich am Boden sind. Ja, wer soll da widerstehen? Aber Jesus sagt weiter, in Vers 32, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Die Jünger hatten keine Chance. Und wir werden dann noch sehen, wie schnell sie alle der Mut verlassen wird. Wie schnell jeder das Weite sucht. Markus schreibt sogar davon, dass einer nackt geflohen ist. Er hatte nur ein Hemdchen an. Und dann in den Gerangel der Festnahme Jesu, dann greift ein Soldat sein Hemd und dem ist es lieber nackt durch Jerusalem zu rennen, als bei Jesus zu bleiben. Wahrscheinlich war das sogar Markus selbst, denn wer hätte das sonst aufschreiben können? Und dennoch wird sogar Petrus, der ihn so hartnäckig verleugnen sollte, nicht aufhören zu glauben. Nicht aufhören, von Herzen auf Jesus zu vertrauen. Nicht aufhören, an Jesus zu hängen. Warum? Weil Jesus für sie eintritt. Weil er bei ihnen bleibt, werden die Angriffe des Satans sie nicht von ihm reißen, sondern läutern. Das ist auch ein Bild vom Sieben des Weizens. Der Weizen wird geläutert. Ihr Glaube wird dadurch wachsen, ihr Vertrauen auf Christus wird größer werden, ihre Beziehung mit ihm wird enger werden. Nicht, weil Petrus so ein harter Hund ist, so ein Kämpfer, wenn es um den christlichen Widerstand geht, weil er ein Glaubensheld ist, auf den sich Jesus verlassen kann, sondern weil Jesus so ein gnädiger Herr ist, der auch treu bleibt, wenn wir untreu werden. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. In diesem Wort steckt so viel Gnade. Schon bevor Petrus Jesus verleugnet, macht Jesus ihm seine Gnade und seine Vergebung deutlich. Petrus muss nicht erst angekrochen kommen so und hoffen, dass Jesus sich vielleicht über ihn erbarmt. Schon bevor er ihn überhaupt verleugnet, spricht Jesus ihm hier dieses Gnadenwort zu. Dann stärke deine Brüder, dann tritt wieder in meinen Dienst. Das ist auch wichtig für uns, dass wir das wissen. Nicht, dass uns das ermutigt, dass wir uns sagen, ja, wenn uns Gott eh wieder annimmt, wenn uns Christus eh die Schuld vergibt, dann kann ich ja frisch, fröhlich drauf los sündigen. Nein, darum geht es nicht. Aber wisst ihr, wenn wir gefallen sind, wenn wir am Boden sind, dass wir dann nicht verzweifeln, dass wir uns dann nicht sagen, oh, ich kann so nicht vor Gott treten, sondern dass wir dann auf dieses Wort achten. Christus bleibt bei uns, Christus hält uns fest, Christus vergibt uns unsere ganze Schuld. Christus spricht diesem Petrus schon jetzt zu, dass er ihn wieder annehmen wird. Ja, wenn du auch fallen wirst, Petrus, ich trete für dich ein. Ich habe schon für dich gebetet. Und wenn du dann umkehrst, dann werde ich dich annehmen. Wer zu mir umkehrt, wer mir seine Schuld bekennt, dem werde ich die Schuld vergeben, spricht Christus uns zu. Und was antwortet Petrus auf dieses Wort? Nicht nötig, Herr. Nicht nötig, lass gut sein. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod. Petrus sagt, ich bin schon jetzt bereit. Ich folge dir bis in den Tod. Auf mich kannst du dich verlassen. Wenn es um Treue geht, wenn es um Ausdauer geht, dann bin ich der Größte. Wenn es um Erniedrigung geht, dann bin ich der Größte. Dann bin ich ganz vorn. Ja, Jesus hat ja ihn deutlich gemacht, wie wichtig es ist, sich zu erniedrigen. Demütig zu sein. Der Kleinste zu sein. Und Jesus nimmt ihn beim Wort. Herr, ich bin der Größte, Niedrigste. Ich bin der, der sich am kleinsten macht. Ich bin der, der das meiste Leid auf sich nimmt. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Es wird nicht erst in einer Woche, in einem Monat oder in ein paar Jahren passieren, dass Petrus mal dazukommt, Jesus zu verleugnen. In irgendeiner schlechten, gefährlichen Situation. Nein, es wird noch in dieser Nacht passieren. Noch ehe der Hahn kräht, in ein paar Stunden wird dieser Fels, Petrus, vor Angst dasselbe Schicksal zu erleiden wie Jesus, untergehen. Jeder von euch wird diesen inneren Kampf gegen sein Fleisch, gegen seine Begierden, gegen seine Ängste kennen. In dem einen Moment, da fühlen wir uns sicher und stark, wir stehen fest und wir nehmen uns dann auch meistens große Dinge im Glauben vor. Ja, nach dieser Predigt über das Wort Gottes, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt werde ich die Bibel durchlesen, jetzt bleibe ich da dran. Ja, nach dieser Aufruf zum Gebet und nach dieser Gebetserhörung, jetzt bleibe ich dran, jetzt bete ich regelmäßig, jetzt werde ich für diesen Fall und für diese Person dranbleiben im Gebet. Ja, das Evangelium, das ist so wichtig. Jetzt gehe ich raus, jetzt werde ich Zeugnis geben, jetzt werde ich mit meinem Nachbarn reden. Was wir uns alles vornehmen können, auch ganz, ganz einfache Dinge. Dieses theologische Buch, diese Fragestellung, wo ich schon immer mehr, eigentlich mehr wissen muss, ich werde das jetzt lesen. Diesen Besuch, den ich immer vor mir her schiebe, ich werde ihn jetzt tun. Dieser Person werde ich jetzt wieder freundlich begegnen. Ihr die Schuld vergeben oder ihr meine Schuld bekennen. Das alles tun wir gern, wenn wir feststehen, wenn wir uns sicher und stark fühlen, wenn wir durch das Wort Gottes ermutigt wurden. Und im nächsten Moment fallen wir innerlich um und tun irgendeine Sünde, die wir eigentlich überhaupt nicht mehr tun wollten. Oder haben Angst und Sorgen, suchen nach irgendwelchen Ausreden, warum es jetzt doch nicht geht. Und wir eigentlich doch nicht mehr das tun können, was wir doch tun wollten. Lassen uns gern ablenken, oder. Von einem zum anderen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sonntags nach der Predigt, mit der Gemeinschaft fühlt man sich gut. Und Montag ist der Tag, wo man angegriffen wird. Ja, Jesus wurde auch vom Teufel versucht. Wann? Kurz nach seiner Taufe im Jordan. Nach seinem Hochpunkt. Gott spricht zu ihm, die Taube ist auf ihm. Und das nächste war die Versuchung. Wo wir uns gerade sicher fühlen, dann kommt der Satan und schlägt zu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, man nimmt sich vor, ach, heute lese ich mal ein gutes Buch und man endet mit einem schlechten Film. Das ist nur so ein einfaches Beispiel. Mir passiert das öfters. Es ist nicht gleich so, dass wir Jesus in aller Öffentlichkeit verleugnen. Dass uns jemand fragt, glaubst du jetzt wirklich an Jesus? Nee, war nur ein Spaß. Natürlich sagen wir, ja, ich glaube an Jesus. Und doch sagen wir, ich kenne Jesus, ich weiß, was er von mir will, ich weiß, dass es gut ist, wenn ich das tue, und wir tun es nicht. Wir tun das Gegenteil. Wir tun die Sünde. Und wenn wir es vor anderen Menschen tun, wenn wir mitsündigen mit anderen, dann ist es natürlich umso schlimmer, weil es ein schlechtes Zeugnis ist für unseren Herrn. Nun, was können wir aus diesem Stück lernen? Was können wir hier von den Worten Jesu lernen? Das Erste, unter Jesu Schutz zu stehen, bedeutet nicht, von Versuchungen und Anfechtungen und inneren Kämpfen verschont zu bleiben. Zu Jesus zu gehören, zu glauben, bedeutet nicht, du hast keine Probleme mehr, keine Kämpfe mehr, alles ist immer gut. Es ist das Gegenteil der Fall. Wer an Jesus glaubt, wer zu ihm gehört, der wird erst in diesen Kampf hineingeführt. Das ist das, was unseren Glauben ausmacht, dieser Kampf. Manche denken, wenn ich jetzt glaube, wenn ich Jesus habe, dann hören diese ganzen Kämpfe auf. Nein, dann beginnen die Kämpfe. Vorher, da waren wir ja ganz sicher auf der Seite des Teufels. Da brauchte man nicht kämpfen. Und je wichtiger deine Stellung ist in der Gemeinde oder in der Familie, das Amt, das du hast, das Vorbild, was du bist, desto mehr wird Satan dich angreifen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir das wissen. Wir stehen unter Jesu Schutz, aber das heißt nicht, dass wir von diesen Kämpfen verschont sind. Zweitens, Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, perfekt zu sein. Wir stehen nicht nur in der Gefahr, in unser altes Leben zurückzufallen, sondern wir fallen zurück. Wir fallen immer wieder in sündiges Verhalten zurück. Ja, Christen sind keine besseren Menschen. Christen sind genauso Sünder wie andere. Das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Aber wir müssen auch wissen, wir stehen dennoch in Gottes Hand. Wir stehen durch Gottes Hilfe wieder auf. Das ist es, was es bedeutet, Christ zu sein. Wir gehören zu ihm. Durch Jesu Fürbitte bleiben wir nicht liegen, sondern Gott holt uns immer wieder hoch und führt uns auf den richtigen Weg. Jesus ließ Petrus nicht liegen, hat ihn nicht abgeschrieben. Im Gegenteil, Jesus hat Petrus wichtige Aufgaben gegeben. Er war der führende Mann in der Entstehungszeit der Gemeinde. Und noch eine Sache, die wir hier lernen können. Die Angriffe des Teufels sind nicht da, um uns zu ärgern oder um uns zu schaden. Das denken wir ja manchmal. Will Gott uns ja einfach ärgern? Warum muss das so sein? Gott nutzt die Angriffe des Teufels, um unseren Glauben zu läutern und zu stärken. Vergessen wir nicht, Gott ist ein souveräner Gott. Auch der Teufel muss ihm dienen. Wir werden es jetzt noch im zweiten Punkt sehen, wie das konkret aussehen kann. Alle diese Anwendungen, alle diese Punkte werden natürlich auch deutlich in dem äußeren Kampf, um den soll es jetzt gehen. Und das ist interessant, Jesus weist zunächst einmal auf die besondere Fürsorge und Bewahrung bis zu diesem Zeitpunkt hin. Das ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Und es wird gleich noch deutlich werden, warum. Ja, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Ja, ihr erinnert euch, Jesus hat die 12 Jünger in jeweils Zweiergrüppchen ausgesandt. Sie sollten nichts mitnehmen. Jesus sagt, erinnert ihr euch? Nicht mal die Wechselwäsche durftet ihr mitnehmen. Ja, sie sollten kein zweites Hemd, kein Unterhemd mitnehmen. Nicht, weil Jesus nicht so viel Wert auf Hygiene gelegt hat, sondern weil er Folgendes wollte. Sie sollten eine wichtige Lektion lernen. Egal, um was es geht, vertraut auf Gott. Ihr seid in allem abhängig von ihm. Das mussten sie lernen. Und er hat dann bewirkt, dass sie auf wunderbare Weise versorgt wurden. Sie wurden aufgenommen. Sie haben alles bekommen. Hat es euch an etwas gemangelt? Nein, wir hatten alles. Und dieses Zeugnis, was dann die Jünger geben konnten, dieses Gottvertrauen, dieses Leben in der Abhängigkeit von Gott, das war das Zeugnis, was auf die Menschen gewirkt hat. Aber nun wird sich da etwas ändern. Hoffentlich nicht an ihrem Zeugnis, aber an den Umständen. Jesus wird zu den Übeltätern gerechnet werden. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53, Vers 12. Wir haben das oft genug schon lesen lassen. Ihr kennt dieses Kapitel, das Kapitel über den Gottesknecht, der sein Leben gibt für die Schafe. Und wenn Jesus dieses Zitat zitiert, diesen Vers zitiert, dann meint er natürlich nicht nur diesen einzelnen kleinen Vers, den er dort herausreißt, sondern er meint dieses ganze Kapitel. Er meint alles, was Jesaja über den Gottesknecht, über den Messias sagt. Er redet also davon, dass er gefangen genommen und getötet werden wird. Aber auch, dass er auferstehen wird und dass er zurück zu seinem Vater geht. Und damit wird sich, was die äußeren Bedingungen der Jünger angeht, einiges ändern. Nun, wir sind auch Jünger Jesu und Jesus ist auch nicht leiblich bei uns. Wir haben also dieselbe Situation, das heißt, diese Worte, diese Anweisung, diese Warnung an die Jünger sind sehr wichtig für uns. Vers 36. Da sprach er zu ihnen aber, nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Die Jünger sollen jetzt die volle Ausrüstung dabei haben. Geldbeutel, Tasche, Verpflegung, alle nötigen Dinge für unterwegs. Und Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, ihr müsst sogar ein Schwert besitzen. Als er sie damals aussandte, da hat er gesagt, keine Tasche, kein Geldbeutel und kein Stab, kein Stock. Und dieser Stab, das war jetzt nicht so der Wanderstab, die durften ruhig mal so einen Zweig sich abbrechen, wenn sie ein bisschen gehumpelt sind. Also darum ging es nicht, es ging um eine Waffe, um sich zu wehren. Das war dieser Stab. Und jetzt hätte ja Jesus sagen können, nehmt Geldbeutel, nehmt Tasche und nehmt den Stab mit. Aber Jesus sagt, nee, ich setze noch einen drauf, nehmt ein Schwert mit. Und wie sollen wir das verstehen? Versuchen wir uns langsam da heranzutasten. Als Jesus sie damals aussandte, sollten sie lernen, in allen Dingen auf Gott zu vertrauen. Das bedeutet aber nicht, dass sie immer auf diese besondere Weise Versorgung und Schutz erfahren würden. Auch sie müssen nun unter ganz normalen Umständen und mit ganz normalen Mitteln für sich sorgen. Das ist das, was Jesus ihnen jetzt erstmal grundlegend deutlich macht. Wisst ihr, was das für uns heißt? Was Paulus dann auch immer wieder an die Gemeinden schreiben muss, weil wir da anscheinend unsere Schwäche haben. Das heißt jetzt erstmal arbeiten gehen und Geld verdienen. Ja? Ihr werdet nicht einfach so aus dem Himmel mit Manna beregnet. Ihr müsst doch Gott vertrauen, dass ihr in allem abhängig seid, aber ihr müsst jetzt wieder für euch ganz normal mit ganz normalen Mitteln sorgen. Und dazu gehört auch, dass ihr vielleicht nicht in gefährliche Gebiete nachts alleine geht. Und wenn ihr auf eine Reise geht, ist es wichtig, dass ihr alles dafür gut plant. Auch wenn ihr auf eine Missionsreise geht. Dann könnt ihr nicht sagen, gut, jetzt will ich ja missionieren gehen, jetzt lasse ich alles zu Hause. Das gilt selbst, wenn wir rüber in den Schlossgarten gehen wollen und Menschen erreichen wollen, dann müssen wir gut planen, uns gut ausrüsten. Das ist das, was Jesus uns sagen will. Dieser besondere Fürsorge ist für unser Gottvertrauen da, um uns zu stärken. Aber dann heißt es, dieses Gottvertrauen auszuleben. Aber warum das Schwert? Nun, weil die Umstände nicht immer nur ganz normal sein werden, sondern weil sie mit denselben Anfechtungen rechnen müssen wie ihr Herr. Die Jünger können nicht mehr damit rechnen, dass die Welt ihnen wohlgesonnen ist, sondern im Gegenteil, sie wird ihnen feindlich entgegengestellt sein. Aber sollen sie wirklich mit dem Schwert kämpfen? Wer von euch hat denn alles ein Schwert zu Hause? Hände hoch. Mein Vater. Und? Sie? Die Mutter von der Madita? Prima. Zwei treue Christen unter uns. Gut, die anderen. Habt ihr eine Waffe zu Hause? Ein Gewehr irgendwie? Sag mal. Ja? Luftgewehr oder richtiges? Schon was richtiges. Okay. Sonst jemand irgendwas? Wenigstens Luft?
Okay. Und natürlich die Bibel als das Schwert.
Ja, tut Buße. Geht in den Waffenladen. Der ist, glaube ich, ein. Nein, nein, natürlich nicht. Man könnte jetzt fragen, okay, gut, wie können wir die Stelle verstehen? Ist hier wirklich von einem Schwert die Rede? Im Griechischen gibt es ja manchmal Wörter, die können auch was anderes bedeuten. Und ich kann euch sagen, nein, hier ist von einem ganz normalen Schwert die Rede. Kann man nicht umdeuten. Es bleibt ein Schwert. Nun, was ist die Antwort? Wie können wir damit umgehen? Die Antwort ist, wir müssen das tun, was uns Jesus hier vormacht. Und das heißt, wir müssen die ganze Schrift betrachten. Was macht Jesus? Er zitiert Jesaja. Und er zitiert sich selbst. Er sagt, habe ich euch damals nicht das gesagt? Und jetzt sage ich euch das. Das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip, wie wir die Bibel lesen. Wir müssen die ganze Schrift betrachten. Wir dürfen nichts aus dem Zusammenhang herausreißen. Damals habe ich euch gefragt, ob ihr euch alle barfuß zum Gottesdienst gekommen seid. Keiner hatte die Schuhe zu Hause gelassen. Ja? Auch da musste ich euch nicht als Sünder nach Hause schicken. Nein, wir müssen die ganze Bibel betrachten. Wir müssen den Kontext jedes einzelnen Abschnittes, jedes Verses betrachten. Und wenn wir dann darauf achten, auf diese Zusammenhänge, auf den Kontext, dann werden wir immer mehr feststellen, wie alles zusammenpasst. Und dann werden wir immer mehr die Bedeutung jeder einzelnen Aussage für unsere jeweilige Situation in unserem Leben verstehen. Und das wollen wir jetzt tun. Deshalb macht das Jesus hier so. Ja? Jesus gibt uns so den Anschub, schaut, Jesaja, ich zitiere mich selbst, so müsst ihr das betrachten. Und wir müssen das jetzt genauso tun. Also wollen wir uns erstmal diesen Punkt Selbstverteidigung uns anschauen. Was sagt die Bibel dazu? Nun, es ist durchaus erlaubt, es ist sogar geboten, sich bei einem Angriff zu schützen, sich zu verteidigen. Das sehen wir an Paulus. Als Paulus gemerkt hat, die Luft wird dick, die Leute haben einen Einschlag auf mich vor, was hat er gemacht? Er ist geflohen, er ist mehrmals geflohen. Nun werdet ihr euch vielleicht fragen, ja, was hat Flucht mit Selbstverteidigung zu tun? Macht mal einen Selbstverteidigungskurs. Das erste, was ihr lernen werdet, ist, die Flucht ist die erste Maßnahme der Selbstverteidigung. Ich schlag nicht gleich drauf los und hoffe, der Erste und Stärkere zu sein, sondern ich ziehe mich von der Gefahr zurück. Das ist Selbstverteidigung. Wir sollen nicht uns in die Gefahr hineinspringen, sondern wir sollen versuchen, der Gefahr zu entgehen. Paulus hat das gemacht. Und wenn Paulus der Gefahr nicht entgehen konnte, einmal zum Beispiel in Philippi, wo ihn die Kriegsknechte geschlagen haben, da hat er nachher sich verteidigt, hat gesagt, hey, das war aber nicht in Ordnung. Und Jesus hat es auch so gemacht. Wie oft wollten die Leute Jesus steinigen oder Jesus in den Abhang runterwerfen, wollten ihn an den Kragen, und dann hatte Jesus es nicht nötig, nach hinten zu fliehen oder einen Stock zu zücken und sich den Weg freizuschlagen. Er hatte die Macht und er steht, er ist einfach durch sie hindurchgegangen. Auch das war aber eine gewisse, ja, dass er sich dieser Gefahr entzogen hat. Also Selbstverteidigung ist erlaubt und dieser Punkt spielt auch eine gewisse Rolle in dieser Aussage von Jesus. Die Jünger können nicht damit rechnen, überall freundlich aufgenommen werden. Sie können auch nicht damit rechnen, aus jeder Gefahr übernatürlich gerettet zu werden. Darauf müssen sie sich gefasst machen. So müssen sie dann vorgehen. Wir sehen das dann an Petrus und an Paulus. Sie kommen ins Gefängnis. Beide. Und beide haben eine Befreiung aus dem Gefängnis erlebt. Wahnsinn. Auf einmal, mitten in der Nacht, alle Schlösser springen auf. Selbst die Ketten an den Füßen gehen auf. Aber später landen sie im Gefängnis und da ging nichts mehr auf. Sondern dann wurden sie am Ende getötet. Wir können nicht immer mit dieser übernatürlichen Fürsorge rechnen. Aber Jesus geht es dennoch nicht darum, dass Jünger sich tatsächlich mit Waffen eindecken sollen. Erst recht nicht, dass wir unseren Glauben mit herkömmlichen Waffen verteidigen sollen. Sondern er will uns mit diesen Dingen, mit diesen Bildern etwas deutlich machen. Nämlich erstens, dass sie von nun an mit Gegenwind, mit Verfolgung zu rechnen haben. Und zweitens, dass sie sich darauf vorbereiten müssen. Also das ist ein Bild. Versteht ihr, Jesus, der gibt hier nicht ganz klare Anweisungen für jeden Fall. Dann hätte er noch sagen müssen, nehmt die Zahnbürste mit, kauft genügend Nudeln und Mehl ein für zu Hause, was weiß ich, was man alles noch machen kann, um sich vorzubereiten auf Verfolgungen, auf Gefahr. Nein, Jesus nimmt hier ein Bild, eben das Bild der Reise. Wenn ich auf Reise gehe, dann muss ich mich, vor allem damals, bei den gefährlichen Straßenverhältnissen, da muss ich mich vorbereiten, da muss ich mir Geld mitnehmen, da muss ich mir Wechselsachen mitnehmen und dann musste man damals eben auch eine Waffe tragen. Also das ist ein Bild. Und Jesus sagt ihnen, auf euch wartet ein Kampf, innen und außen. Wenn Jesus zu den Übeltätern gerechnet wird, dann werden es seine Nachfolger auch. Wenn Jesus vom Teufel angegriffen wird, dann werden es seine Nachfolger auch. Und Jesus sagt seinen Jüngern, macht euch auf alles gefasst, macht euch darauf gefasst. Ihr werdet manche Härte durchstehen. Also versteht ihr, Jesus geht es nicht so sehr um die äußerliche Rüstung, um die äußerliche Waffenrüstung, sondern, wie Paulus sehr konkret dann an die Epheser schreibt, um die geistliche Waffenrüstung, um die innere Zurüstung, um unsere Bereitschaft, um den geistlichen Kampf gegen Mächte und Gewalten. Ja, der Satan begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Das steht hier vorne an. Wir können nicht die Ankündigung an Petrus und dann die Worte an die anderen Jünger voneinander trennen. Das ist ein Stück. Und das steht am Anfang. Der Satan wird euch angreifen. Mag in manch einer Situation, wo man heimtückisch von hinten angegriffen wird, eine körperliche Verteidigung mit Waffen vonnöten sein. In diesem Kampf gegen den Satan sind herkömmliche Waffen absolut sinnlos. Achten wir hier auf den Kontext, das wird deutlich. In den Abschnitten davor, immer wieder zu sehen, die Jünger rechneten immer noch damit, dass das Reich Gottes unmittelbar in Macht und Herrlichkeit offenbar werden wird. Jesus hat immer wieder gesagt, es wird noch nicht gleich so kommen, sie rechnen immer noch damit. Darum diskutieren sie darüber, wer wird welche Stellung innehaben, wer wird der Größte unter ihnen sein. Aber sie werden eben nicht von allen geehrt, sondern eher verspottet und verfolgt werden. Damit müssen sie rechnen. So wie der Satan Judas angegriffen hat, so wie der Satan Petrus angreifen wird, so wird er versuchen, jeden Nachfolger Jesus anzugreifen. Und wie auch diese Angriffe aussehen, ja, innerlich, durch Versuchungen, Ängste, Zweifel oder äußerlich Spott und Benachteiligung, Hass, den wir erfahren, Verfolgung, aber auch Irrlehren, die auf uns zukommen, Jesus sagt, ihr müsst ihnen hart entgegentreten, ihr müsst kämpfen. Da sollen wir nicht liebevoll und demütig den Angriff über uns ergehen lassen, sondern wir sollen kämpfen. Darum spricht er hier von einem Schwert. Wie Jesus selbst. Jesus ist unser Vorbild, Jesus ist das Beispiel. Er war liebevoll, demütig, voller Barmherzigkeit. Aber er war auch sehr hart im Kampf gegen den Teufel. Wir sehen das bei den Dämonenaustreibungen. Liebevoll, barmherzig zu dem, der besessen war. Sehr hart gegen den Teufel. Oder wenn er Menschen unterwiesen hat, seine Jünger, wie geduldig, wie barmherzig, immer und immer wieder. Und selbst jetzt, kurz vor seiner Gefangennahme, wo die Jünger es immer noch nicht kapiert haben, erklärt er sie nochmal geduldig. Warnt sie nochmal, ermutigt sie nochmal. Aber in dem Gespräch mit den Priestern, mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten haben wir gesehen, wie er ihnen das Maul gestopft hat. Wie er sie bloßgestellt hat vor dem Volk. Sehr hart. Es gibt Zeiten, wo wir zurückhaltend, demütig, liebevoll sein müssen. Auslegung der 12, Jesus sagt, geht und sprecht zu dem Haus, bevor ihr einkehrt, Friede sei mit diesem Haus. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht weiter. Es gibt solche Zeiten, es gibt aber auch Zeiten, wo wir sehr hart kämpfen müssen. Und wie sieht dann dieser Kampf aus? Und wir haben heute nicht die Zeit, da intensiv drauf einzugehen. Ich möchte nur ein paar Dinge nennen, indem wir mit Ausdauer beten. Indem wir mit Ausdauer Bibel lesen. Indem wir treu für die Wahrheit eintreten. Indem wir Irrlehren bekämpfen. Indem wir treu unseren Dienst in der Gemeinde tun, auch wenn es uns schwerfällt. Indem wir das Evangelium verkünden und indem wir es ausleben. Ja, das ist ein Kampf. Es ist oft ein Kampf. Indem wir Böses mit Gutem vergelten. Indem wir richtige Prioritäten setzen. Indem wir eigene Schuld eingestehen. Was ist das für ein Kampf, eigene Schuld einzugestehen? Indem wir anderen ihre Schuld vergeben. Indem wir auch unter Anfeindungen und Versuchungen bei Jesus ausharren. Jesus hat den Jüngern gesagt, ihr habt bei mir ausgeharrt. Und indem wir in allen Versuchungen, in allen Angriffen zu Christus flüchten. Und eben nicht zur Welt gehen. Keine Kompromisse mit der Welt eingehen. Das ist ein Kampf, dass wir dann immer wieder uns zu Christus flüchten. Das ist kein Rückzug, das ist Kampf. Das ist der Kampf des Glaubens. Also hart kämpfen, ja. Aber nicht mit körperlicher Gewalt, nicht mit Waffengewalt. Und die Jünger verstehen es natürlich genau so. Sie verstehen es genau so falsch. Gut, lieber Herr, wenn das Reich eben jetzt nicht in Macht und Herrlichkeit kommt, so von alleine, dann werden wir es herbeikämpfen. Und hier sind schon mal zwei Schwerter. Und später, wo dann Jesus gefangen genommen wird, ja, dann werden die Schwerter gezogen und wieder unser Petrus schlägt das Ohr ab. Er wollte zwar mit Jesus ins Gefängnis gehen, er wollte mit ihm in den Tod gehen, aber nicht ohne vorher die Feinde bluten zu lassen. Und was sagt Jesus in dieser Situation? Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Kontext. Kurz danach ist ja klar, dass Jesus nicht meint, dass wir uns jetzt wirklich Schwerter, Pistolen, Gewehre kaufen sollen. Die Jünger sind bereit für den militärischen Kampf. Jesus ist bereit für das Kreuz. Als Jesus die Jünger dann bittet, betet mit mir. Führt mit mir diesen Gebetskampf. Schlafen die Jünger. Als Jesus sich den Feinden übergibt, ziehen sie die Schwerter ab. Die haben es einfach nicht verstanden. Und darum sagt Jesus, nachdem sie ihre zwei Schwerter präsentieren, es ist genug. Und damit meint er nicht, gut, es sind jetzt nur zwei Schwerter, aber ich sehe euren guten Willen, das reicht erstmal. Sondern damit meint er die unverständlichen Jünger. Er sagt, jetzt reicht's, jetzt ist genug. Jesus hat ihnen alles Nötige gesagt. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo sie umkehren und wirklich verstehen werden. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie die Jünger alles gegeben haben. Aber damit das geschehen kann, muss Jesus dafür sorgen, muss er alles vollenden, was geschrieben steht. Und wie erfüllt er alles? Er übergibt sich in die Hände seiner Feinde. Er zieht nicht die Schwerter, nein, er übergibt sich. In diesem Kapitel in Jesaja steht, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Er lässt sich gefangen nehmen und töten. Er übergibt sich in die Hände des Satans und gerade dadurch wird er den Satan besiegen. Und am Kreuz sagt Jesus ganz am Ende, es ist vollbracht. Und damit meint er, der Sieg ist errungen. Und auch wenn der Satan weiterhin uns Christen angreift, von innen, von außen, durch Versuchung, durch Verfolgung, er kann uns nicht mehr überwinden, nicht mehr unter seine Macht bekommen. Warum? Er ist besiegt. Und was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unseren Kampf? Ist ja komisch, der Satan ist besiegt, wir müssen immer noch kämpfen. Warum? Nun wisst ihr, das bedeutet, dass wir diesen Sieg nicht mehr erringen müssen. Sondern wir stehen schon auf der Seite des Siegers. Wir müssen noch kämpfen, aber wir kämpfen nicht mehr um Leben, um Tod. Sondern wir führen in unseren Kampf den Sieg aus, den Jesus schon errungen hat. Jedes Mal, wenn wir in unseren Kämpfen einen Sieg erringen, dann erringen wir den, weil Jesus schon gesiegt hat. Christen sind in Gottes Hand. Und Gott macht in seinem Wort sehr deutlich, dass keine Macht dieser Welt sie dort herausreißen kann. Im Gegenteil, alle Mächte, auch die bösen Mächte, müssen Christus dem Sieger und müssen denen, die zu Christus gehören, dienen. Und diese Angriffe, die wir erfahren, die dienen nur dazu, unser Vertrauen auf den Sieg Christi zu stärken. Darum geht es. Nicht, dass wir noch irgendeinen Sieg erringen müssen, der wichtig für unser Heil ist, sondern diese Angriffe sollen unser Vertrauen auf den Sieg stärken. Jesus sagt hier, das, was von mir geschrieben steht, geht in Erfüllung. Vers 37 am Ende. Spott, Verhöhnung, Folter, Tod. Das waren keine Katastrophen, die über Jesus hereingebrochen sind. Das waren Erfüllungen. Das war Gottes Plan, Gottes Heilsplan. Gott hat Jesaja nicht nur die Verheißung gegeben, weil er wusste, was geschehen wird, weil er wusste, was da alles Schlimmes auf Jesus hereinbrechen wird, sondern weil er es so wollte. Weil er es nach seinem Ratschluss so machen würde. Wir sind oftmals in Angriffen des Teufels ausgesetzt, aber nicht schutzlos ausgesetzt. Und darum sagt Jesus zu uns, schaut zurück, wie ihr bisher geführt wurdet, wie ihr versorgt wurdet, wie ihr bewahrt wurdet. Ja, hat es euch da an etwas gemangelt? Das sagt er auch uns. Besondere Erfahrungen, ja, Wunder, die wir erlebt haben, Gebetserhörungen, die uns Gott erfahren lassen hat. Die waren dafür da, unseren Glauben zu stärken. Und wenn härtere Zeiten dann auf uns zukommen, dann sagt er, haltet jetzt fest an mir, haltet fest an Gott, weil ihr wisst, dass ihr auch dann noch in meiner Hand seid und auch dann noch vollkommen von mir abhängig seid. Wisst ihr, das gilt nicht nur, wenn wir mal ganz schlecht dran sind, wenn wir ganz wenig haben, wenn wir arm sind, sondern gerade wenn es uns gut geht, gerade wenn wir reich sind, müssen wir uns das vor Augen halten, wir sind immer von Gott abhängig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, schreibt Paulus an die Römer. Schreibt Paulus an uns, schreibt Gott an uns. Schaut zurück auf das, auf die Momente, wo ihr diese besondere Führung erfahren habt. Aber schaut auch voraus, sagt Jesus in diesem letzten Gespräch mit seinen Jüngern. Schaut voraus auf euren Lohn im Himmel. Schaut darauf, dass ihr einst vollkommene Gemeinschaft mit Gott haben werdet, ohne Leid, ohne Sünde und ohne Ende. Denn die er ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Schaut zurück auf die Momente, wo ihr geführt wurdet, wo ihr diese glaubensstärkenden Erfahrungen gemacht habt. Schaut vor auf den Lohn im Himmel, aber schaut vor allen Dingen auf Christus selbst, der dieses Leid auf sich genommen hat, der unsere Sünden auf sich genommen hat und der durch seinen Tod den Sieg errungen hat. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist, der für uns eintritt, der uns vertritt. Auch wenn wir wieder fallen. Christus tritt für uns ein. Jetzt in diesem Moment. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Ja, wir müssen diese Kämpfe ausstehen. Wir werden Anfeindungen erfahren, Benachteiligungen. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Amen. Amen.